kurz nach der Wende hatte unsere Kirche mal die Gelegenheit, eine Großevangelisation in der noch damaligen DDR, ja, es war dann der Übergang zur Bundesrepublik, zu halten. Dazu hat unsere Kirche 20 Prediger zusammengezogen, die das machen sollten. Wir haben eine 250.000 D-Mark gehabt, um das zu finanzieren. Und wir hatten einen eigentlich kanadischen Prediger, der aber in den USA ausgebildet worden ist. Und es war auch ziemlich amerikanisch, was er da gemacht hat. Es gab damals viele Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Wir konnten den Kultursaal der SED in Dresden mieten, der fasste so ungefähr 1000 Leute. Damit haben wir gerechnet, als die Evangelisation dann stattfand. Waren das 1500 Leute am ersten Abend und wir haben die Säle, also die Flure draußen benutzen müssen und haben Fernseher dahingestellt. Ein bisschen hatten wir schon damit gerechnet, dass es eventuell mehr waren. Ich werde diese Evangelisation nicht vergessen. Da stand wirklich eine Logistik dahinter. Und gleich nach der Wende war das wirklich was Aufregendes. Aber wenn wir das mal vergleichen mit dem, was Jesus hier macht, dann war das eigentlich nichts. Wir hatten 1500 Leute am Anfang. Jesus hat 5000 Männer gehabt. Wahrscheinlich waren das noch mehr. Nicht bloß 5000 Männer. Ich habe mich mal gefragt, wie ist das abgelaufen damals? Überlegt euch mal, das sind 12 Jünger, die kümmern sich um über 5000 Leute. Ja, wir stellen uns das immer so vor, Jesus steht am Felsen und dann steht da, ist da eine große freie Fläche und dann stehen da alle Leute und die können hin und her laufen, aber ich glaube, ganz so war das nicht. Irgendwie müssen die Jünger schon so eine Art Ordnerrolle gespielt haben. Es wird ja einmal berichtet, dass sie die Mütter, die mit den Kindern zu Jesus kommen wollten, dass sie die fernhalten konnten. Und hier wird ja auch berichtet, dass als es dann zum Essen geht, da lagern die sich in Gruppen von 50 und 100. Habt ihr mal gerechnet, wie viele Gruppen das waren? Bei 5000 Leuten. Gruppen zu 100, wir rechnen mal mit 100, bei 5000 Leuten, das sind 50 Gruppen, ja? Und wenn auch 25er Gruppen dabei waren, was ja drin steht, dann waren das wahrscheinlich noch mehr, dann waren das wahrscheinlich 100 Gruppen. Sondern rechnen wir mal, wie viel bekommt denn jeder Jünger Gruppen, wenn es 100 Gruppen gibt, und ich rechne mal wirklich ganz grob, ich rechne mal mit 10 Jüngern, dann hat jeder Jünger 10 Gruppen von mindestens 25 Leuten. Wenn da ein Jünger den Brot gebracht hat, das waren so eine Fladenbrote, das war ungefähr die Mahlzeit für eine Person. Also drei Schnitten heute, ja, drei Brotschnitten. Wie groß waren die Körbe, die Jünger hatten, um das dahin zu bringen? Also da stand schon ein bisschen Logistik dahinter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 12 Jünger das alleine gemacht haben. Die haben bestimmt gesagt, so, du kommst mal mit und du kommst mal mit und du kommst mal mit und dann tragen wir das gemeinsam. Ja, das war nicht ganz so ungeordnet, wie wir uns das manchmal denken, sondern da war schon ein bisschen Ordnung dahinter und wahrscheinlich auch schon ein bisschen Ausbildung dahinter, ne, von Seiten Jesu. Was mich ein bisschen fasziniert hat bei dieser ganzen Geschichte, das sind die 200 Silberstücke, haben wir gelesen, das waren 200 Denare, die Jünger als Reisekasse mit hatten. Da kommt ja die Frage, so ungefähr in dem Stil, du meinst doch jetzt nicht war im Ernst, dass wir für 200 Silberstücke für diese Leute Brot kaufen gehen. Ja, wie sollen wir denn das machen? Ich habe mich gefragt, wie viel wäre das umgerechnet, im Vergleich zu heute. Wir können ein bisschen vergleichen, man kann nicht ganz genau vergleichen, weil Preise anders waren, Arbeitszeiten anders waren und ähnliches. Aber wir wissen, dass zum Beispiel der Tageslohn eines Arbeiters war ungefähr einen halben bis einen ganzen Denar. Was ist der Tageslohn eines Arbeiters heute? Reichen 120 Euro? Ja, ungefähr. So, also an der Stelle ist es ungefähr das Gleiche. Ein Soldat hat damals 225 Denar verdient. Das war also ungefähr genauso viel wie ein Arbeiter. Von der Zahl her ist das ungefähr das Gleiche, aber wenn man die mit den Preisen vergleicht, dann kommt da ein bisschen was anderes raus. Es hat zum Beispiel ein Arbeitsgewand 10 Denare gekostet. Stellt euch mal vor, Arbeitssachen kosten 10 Tage Arbeitszeit. Das wäre ein bisschen teuer. Ja. Wenn man ein besseres Kleidungsstück haben wollte, eine bessere Tunika, die hat 50 Denare gekostet, also das wäre schon fast unbezahlbar heute. Und dann ist vielleicht auch zu verstehen, warum die Soldaten am Kreuz Jesu das Obergewand Jesu nicht zerreißen wollten, sondern weil sie das ganz lassen wollten, weil das einfach so teuer war. Aber es hat auch wesentlich länger gehalten als heute oder wahrscheinlich wesentlich länger gehalten als heute. Also um das einfach mal kurz zu machen, ein Denar rechnet man mit ungefähr 15 bis 25 Euro. Das heißt, die Jünger haben eine Reisekasse gehabt von 4.000 Euro. Also so viel nimmt meine Gemeinde und wahrscheinlich eure Gemeinde nicht jeden Monat ein. 4.000 Euro. Die Frage ist auch ein bisschen, wo hatten sie das Geld her? Habt ihr eine Vorstellung? Es war genauso wie heute. Jesus hatte einfach Sponsoren, die ihm hier Geld gegeben haben. Man nimmt an, dass die Frauen, die ihm nachgefolgt sind, dass das wohlhabende Leute waren und dass die eben in die Arbeit Jesu einfach Geld hineingesteckt haben, gesponsert haben. Das ist das eine, was mich ein bisschen an der Geschichte bewegt hat. Das zweite, was mich an der Geschichte bewegt hat, ist, dass Jesus hier nicht alles vorherplanen konnte. Ihr habt das gelesen, wie das lief. Da ist Jesus und seine Jünger und die arbeiten bis zur Erschöpfung. Das geht so weit, dass sogar Jesus sagt, jetzt ist genug, jetzt müssen wir uns hier mal zurückziehen, wir müssen mal 1, 2, 3 Tage Pause machen, damit wir uns hier erholen können. Und dann steigt er mit seinen Jüngern in ein Boot und irgendwie haben die Leute, die ihm vorher zugehört haben, spitz bekommen, wo sie hinfahren wollen. Und als Jesus ankommt, ist eine große Menge da und aus der Erholung, die er geplant hat, wird nichts. Habt ihr euch das mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen? Da ist der Jesus, der sagt, ich tue nichts, was ich nicht meinen Vater tun sehe. Da ist der Jesus, der ein Prophet ist, der Dinge voraus weiß, der einen Menschen anguckt und weiß, was dieser Mensch denkt und was in ihm drinsteckt. Und diesem Jesus geht es ganz genauso wie uns. Der macht einen Plan und dann kommt einfach was dazwischen. Genauso wie wir. Wir planen vielleicht unseren Urlaub und dann fahren wir in den Urlaub und dann wollen wir zurückfahren und wollen pünktlich zu Hause sein, weil wir anfangen, weil wir wieder zur Arbeit müssen oder irgendwas. Und dann geht der Flieger nicht und dann hängen wir 1, 2, 3 Tage am Flughafen, weil irgendwer streikt oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist. Genauso ging es Jesus. Kein bisschen anders. Er plant, er hat etwas vor und das kommt nicht zustande. Ich habe mal versucht, hier eine Schlussfolgerung draus zu ziehen, für mich persönlich. Wir sind ja Leute, die auch planen, vor allen Dingen, wenn es um das Werk Gottes geht. Wenn wir also Evangelisation machen wollen oder irgendwas für Kinder machen wollen, dann planen wir. Ja? Und dann sagen wir, vielleicht sogar, lieber Gott, sag uns bitte, was wir tun können. Und dann beten wir manchmal dafür, dass der liebe Gott uns das zeigt. Ja, und wenn ich hier sehe, wie das Jesus gegangen ist, dass er einen Plan hatte für seine Jünger und auf einmal wurde der Plan durchkreuzt, dann frage ich mich, ist das tatsächlich nötig, dass wir für alles, also ich will hier besondere Dinge ausschließen, Aber ist das tatsächlich nötig, dass wir für alle Dinge wirklich ganz genau vorher Gott bitten sollten, dass er uns zeigt, was wir machen sollen? Oder geht Gottes Führung in unserem Leben ein bisschen anders? Ich habe mal einen Vergleich gefunden. Ich bin, als ich jung war, mal Turner gewesen und habe so ein paar spezielle Dinge gemacht. Ich nehme an, ihr wisst, was ein Salto ist. Ja, das ist, man stellt sich hin, dann springt man hoch, macht in der Luft eine Rolle und steht wieder auf den Füßen. Und wenn man anfängt, das zu üben, das ist nicht ganz ungefährlich. Wir haben dann zwar zwei so eine dicken Matten übereinander gelegt, aber trotz dieser Matten, wenn man die Drehung nicht schafft und mit dem Kopf nach unten kommt, dann kann man sich das Genick brechen dabei. Also das ist nicht so einfach. Deswegen gibt es da Hilfsmittel. Und als ich das gemacht habe, also es gibt so eine Longe, nennt man das, mit Seilen an der Seite, dass man gehalten wird. Aber als ich das gemacht habe, hat mein Trainer gesagt, nee, pass mal auf, ich kenne dich, stell dich hin, springe, ich pass auf und ich helfe nach. Wenn du nicht genug drehst, schieb ich. Ja, da hat er seine Hand dann hier hinten. Und wenn du zu wenig drehst, bremse ich. Wenn du zu viel drehst, bremse ich. Du stehst am Ende mindestens in der Hocke. Und das war auch so. Und das ist für mich mal ein bisschen Vergleich gewesen im Blick darauf, wenn ich Gottes Willen tun möchte. Ich habe eine Zeit gehabt, wo mich das sehr beschäftigt hat, wo ich sehr gefragt habe, lieber Gott, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt das machen oder das machen? Und dann auch gebetet habe und mich manchmal nicht entscheiden konnte. Und für mich ist das einfach eine Hilfe geworden, dass ich mir dann gesagt habe, nee, jetzt mache ich das, was ich für gut halte. Ich habe ja einen Verstand und ich habe auch Leute, mit denen ich mich beraten kann. Und ich tue das und ich rechne damit, dass der liebe Gott mehr Schwung gibt, wenn es zu wenig ist, und bremst, wenn es zu viel Schwung ist. Ja, und ich denke, das würde ich hier aus dem lesen, wie es Jesus geht. Selbst Jesus als Mensch wusste nicht immer, was Gott vorhat. Ja, denn das, was er hat, einen ganz anderen Plan als das, was Gott dann zustande gebracht hat. Und vielleicht hänge ich an die ganze Stelle mal noch einen anderen Gedanken hinten dran, der zumindest damit zusammenhängt. Es ist auch nicht alles, was uns im Leben begegnet, von einer tieferen geistlichen Bedeutung. Wir wissen, dass Gott unser Leben lenkt, aber es gibt in unserem Leben auch Zufälle. Ja, und es gibt Dinge, die kommen zusammen, ohne wirklich einen Grund zu haben. Ich habe vorige Woche mein Handy kaputt gemacht. Ich hatte das hier oben in der Tasche und hatte die Parkkarte da drin. Und nehme die Parkkarte raus und mache die Tasche auf und vergesse die Tasche wieder zuzumachen und bück mich, und dann fällt das Handy raus. Und das fällt so glücklich, dass das Display völlig heil war. Selbst dieses Schutzglas drauf war nur ein bisschen gerissen, also nicht zerfallen. Aber als ich das Display anschaue, da sehe ich da ein Feuerwerk und nach zwei Stunden habe ich gar nichts mehr gesehen. So, und das, mein Handy war nicht das teuerste, aber es war auch nicht das billigste und es war erst 2 Jahre alt. So, und dann geht man nach Hause und sagt, lieber Gott, konntest du mir nicht helfen, dass das Handy nicht kaputt gegangen ist? Ja, ich habe mir gleich am selben Tag noch ein neues gekauft. Mit dem Handy konnte man nichts mehr anfangen. Ja, aber ich denke, solche Sachen passieren einfach. Ja, wir leben in einer Welt, wo sowas passiert, wo ich dann aufhöre, nach der vielleicht tieferen geistlichen Bedeutung zu fragen. Ich sage, die ist nicht unbedingt da. Das passiert eben. Jesus sind solche Dinge auch passiert. Ja. Aber damit schließe ich nicht aus, dass es Dinge gibt, die eine tiefere geistliche Bedeutung haben. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich um Dinge beten soll, wo der liebe Gott mir zeigen soll, was ich tun soll. Ja, das ist nicht aus. Und er macht das manchmal auch. Gut. Der dritte Punkt ist die Speisung, die eigentliche Speisung der 5000. Da hält Jesus eine lange Predigt Und entweder redet er sich so in Begeisterung, dass er nicht merkt, wie spät es wird, oder er weiß, was er vorhat und hört deswegen nicht auf, weil das nötig ist, weil die Leute das hören müssen, was er ihnen sagen wollte. Und dann kommt das Problem, ja, jetzt müssen wir Essen beschaffen. Ja, hier steht, das war eine einsame Gegend. Wahrscheinlich haben die 200 Denare gar nicht gereicht, um für so viele Leute Brot zu kaufen. Und dann beschafft mal für 5000 Leute Brot. Geht mal in die Dörfer. 5000 Mahlzeiten. Ja, versucht das mal in Schwerin. In Schwerin ist eine große Stadt. Auf einen Schlag so einfach so 5000 Mahlzeiten, das geht gar nicht. Ja. Also, was tut Jesus? Er tut ein Wunder. Und dann fängt er an mit etwas, was da ist, nämlich 5 Brote und 2 Fische. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das so? Das hätte er doch anders machen können. Der hätte doch auf die 5 Brote und die 2 Fische glatt verzichten können. Ja, er hätte seinen Jüngern sagen können, stellt mal da Körbe hin oder vielleicht nicht mal das und dann mache ich so. Und dann ist da genug Essen da für alle. Er hätte es noch anders machen können. Er hätte sagen können, setzt euch mal alle schön still hin. So, und jetzt haltet ihr die Hände auf, so wie man betet. Und dann mache ich so und dann hat jeder sein Essen in der Hand. Ja, es wäre doch auch gegangen. Und mal wäre das nicht eigentlich das größere Wunder gewesen, als das, was Jesus da gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass eventuell gar nicht jeder in dieser großen Menge mitbekommen hat, wo das viele Essen plötzlich herkam. Ja, dass da mancher vielleicht gedacht hat, naja, vielleicht haben sie das vorher besorgt oder irgendwas, die Predigt war lang, vielleicht sind seine Jünger mit dem Boot losgefahren und haben hier Essen besorgt. Warum macht er das so? Ich denke, einmal aus dem Grund, weil er den Eindruck, ein Zauberer zu sein, vermeiden wollte. Wie geht euch das, wenn ihr in so einer Vorstellung sitzt und dann holt einer aus dem schwarzen Zylinder ein weißes Kaninchen nach dem anderen? Da weiß ich doch von vornherein, das ist ein Trick. Ja, und es gibt Leute, die denken sich ganz tolle Tricks aus. Und wenn ich dann sowas erlebe, und 20 Jahre später vielleicht durch irgendwas anfange, an der Sache zu zweifeln. Ja, das gibt's ja. Wir kommen in eine Gemeinde, sind begeistert und 20, 30 Jahre später zweifeln wir dran und dann gehen manche auch wieder weg. So, wenn ich sowas erlebe, dann frage ich mich, war ich damals wirklich bei Sinn oder war das einfach eine Täuschung? Und ich denke, das ist der eine Grund, warum Jesus das so macht. Und dann gibt es noch einen anderen Grund, das ist der, dass er Menschen beteiligen will an seinem Wunder. Da sind Jünger beteiligt, die müssen das austeilen, die sehen das. Oder denkt man an die Hochzeit von Kana, da hätte er ja auch so machen können und die Krüge wären voll Wein gewesen. Nein, er schickt die Jünger los, schickt die Diener los, die müssen das Gefäß mit Wasser füllen. Er beteiligt Jesus. Jesus beteiligt Menschen an seinem Wunder, da ist die Gefahr, dass die sagen, ich war nicht ganz bei Sinn, als ich das gesehen habe, die ist viel, viel kleiner, die haben was gemacht, die haben was angefasst. Und dann denke ich, gibt es noch einen dritten Grund und das ist für mich der wichtigste Grund. Es geht Jesus ja nicht so sehr um das Wunder. Der will ja nicht die Leute beeindrucken damit, dass er ein Wunder tut, sondern es geht ihm ja hier darum, zu helfen. Das ist das Eigentliche. Wir hatten gestern in unserem Gottesdienst, Adventisten haben am Samstag Gottesdienst, da hatten wir in unserem Bibelgespräch eine Diskussion. Und zwar ging es um den Durchzug der Israeliten durch das Schilfmeer und um das Wunder, was da passierte. Ja, dass die durch das Trockene durchging. Und da haben wir diskutiert, da steht ja ganz deutlich, dass Gott einen Ostwind schickte und das Wasser wegblies. Ja, ich stelle mir das so vor, der Meeresboden sah so aus, es gab also eine flache Stelle und die war mit Wasser bedeckt. So, und dann kommt der Wind und drückt das Wasser seitlich weg und die gehen durch. So, und da hat jemand gesagt, also nein, ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Ich glaube auch, dass Gott Wunder tun kann. Und ich denke, die Tatsache, dass ausgerechnet zu dem Augenblick, als die Israeliten verfolgt werden von den Ägyptern und da durchziehen wollen und durchziehen müssen, damit sie in die Freiheit kommen, dass ausgerechnet zu dem Augenblick der Ostwind kommt, das ist doch wohl ein Wunder. Ja, da braucht man doch gar nicht drüber reden. Aber die Bibel sagt hier deutlich, dass Gott einen ganz normalen Naturvorgang benutzt, um das zu tun. Ja, es geht Gott nicht darum, großartig Zauberkunststücke vorzuführen. Es geht ihm darum, zu helfen. Und ich denke, das ist der Grund, warum Jesus das so macht. Warum er etwas benutzt, was schon da ist. Man nimmt an, dass das nur Gerstenbrot war. Das war das billigste Brot, was es gab. Es gab teureres Brot. Aber Jesus nimmt eben das, was da ist. Und ich würde auch eine Lehre draus ziehen, für eine geistliche Lehre draus ziehen. Wir haben in unserer Kirchgemeinde das Problem, es sind mehr alte Leute als junge Leute. Bei euch sieht das hier richtig schön aus, viele junge Leute. Bei uns sind das mehr alte Leute. Wir wünschen uns, dass wir manche Dinge tun können, haben aber nicht die Kräfte dazu. Und dann fragen wir uns, was machen wir? Wir nehmen das, was da ist. Jedenfalls ist das der Rat, den ich meiner Kirchgemeinde immer wieder gebe, dass ich ihnen sage, Leute, wir haben Gottesdienst, macht doch was aus dem Gottesdienst, macht euch Gedanken drüber, dass ihr was draus machen könnt. Ja, und ich denke, das ist ganz wichtig. Manche Kirchen haben bloß einen Gottesdienst, Hillsong Church, ne? Die haben gar nichts anderes, aber die haben machen das immer noch so, 3 Gottesdienste am Wochenende. Oder 4, ich war mal in Sydney, ich habe mir das mal angeguckt. Es ist beeindruckend. Oder es war beeindruckend, es ist schon lange her, dass ich da war. Gut. Der letzte Punkt, der mir hier auffällt, als die Jünger Jesus darauf aufmerksam machen, dass die Leute was zu essen brauchen, als Jesus da ankommt und eigentlich sich ausruhen möchte mit seinen Jüngern, da sieht er diese vielen Leute und dann steht da und es jammerte ihn, sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten hatte. Ich weiß nicht, ob klar ist, was Jesus damit meint. Ich denke, dass die fehlenden Hirten, die er meint, das waren die Pharisäer. Er macht ja mal die Andeutung, die Pharisäer sitzen am Stuhl des Mose. Und ich denke, das Problem damals war, dass es so viele theologische und politische Strömungen gab, dass die Leute gar nicht mehr wussten, wem sie folgen sollten oder dass sie sich ihre Lieblingspastoren suchten, denen sie folgten. Und wenn ich mir diese Situation vorstelle, dann komme ich nicht ganz um den Vergleich zu unserer Zeit herum. Ich denke, bei euch ist das genauso wie bei uns. Wenn vor 50 Jahren Gemeindeglieder ein theologisches Problem hatten und vielleicht einen theologischen Streit miteinander hatten, dann haben sie den Pastor gefragt und der hat das gelöst. So, heute ist das anders. Heute hat der Pastor fast keine Autorität mehr, nicht bloß keine theologische Autorität mehr, sondern auch an anderen Stellen, jedenfalls bei uns. Und die Gemeindeglieder suchen sich ihre Starprediger irgendwo im Internet oder auch wenn sie sie so treffen. Und das ist eine ganz unglückliche Situation, weil die dazu führt, dass die Gemeinden sich auseinanderdividieren. Ja, das ist, man kommt nicht mehr zusammen. Ich meine, diese Situation, dass man den Pastor fragt und dass der das Problem löst, das ist auch keine ideale Situation. Und wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, also ich war damals noch ganz jung, Da habe ich schon damals rebelliert gegen diese Möglichkeit. Aber Pastoren sind ja schließlich dazu da, dass Gemeindeglieder sich entwickeln. Ja, das ist etwas, was der Paulus mal in einem seiner Briefe sagt. Gott hat gesetzt Lehrer und Hirten. Ich kann den Text nicht ganz auswendig. Und das Ziel ist, dass wir alle im Glauben wachsen und zur Einheit des Glaubens kommen. Also Gemeindeglieder sollen schon selbstständig werden, sollen schon lernen zu denken. Aber Pastoren sind dazu da, ihnen das beizubringen. Und das war damals nicht der Fall. Und ich frage mich, welche Hilfe gibt es für unsere Zeit? Und ich habe nur eine Antwort dazu. Wir haben alle unsere Lieblingshirten. Ja? Hören wir nur auf die oder werfen wir vielleicht auch mal einen Blick auf das, was die anderen, die nicht unsere Lieblingshirten sind, sagen und hören vielleicht auch mal auf deren Argumente. Die große Gefahr, die ich jedenfalls in meiner Kirchgemeinde sehe, ist der Tunnelblick, der entsteht, wenn man nur noch auf ein oder zwei Lieblingspastoren oder Lieblingsprediger oder eben am Ende Lieblingshirten hört. Das ist der Tunnelblick und dann sieht man nicht mehr, was rechts und links ist und dann geht man ganz sicher in die Irre. Gut, der letzte Punkt ist kurz. Der letzte Punkt ist die Frage, warum passieren eigentlich solche Wunder heute nicht mehr? Ich habe zwei Antworten. Die eine Antwort ist die, besondere Zeiten brauchen besonderes Handeln Gottes. Das Kommen Jesu in diese Welt war die besonderste Zeit, die es jemals gegeben hat. Es hat nie wieder so ein Ereignis gegeben. Es gibt noch solch ein Ereignis, das ist das zweite Kommen Jesu, wenn seine Wiederkunft dran ist. Aber das war ganz besonders und besondere Zeiten brauchen besondere Wunder. Vielleicht leben wir im Augenblick in nicht ganz so einer besonderen Zeit. Und dann habe ich noch eine zweite Antwort. Solch ein Wunder hat Jesus auch nur zweimal getan. Wir wissen von der Speisung der 4000 und wir wissen von der Speisung der 5000. Das heißt, das ist auch nicht am laufenden Band passiert damals, sondern nur zweimal. Das heißt nicht, dass Gott heute keine Wunder tut. Das heißt das nicht. Er tut sie ganz genauso. Aber wie schon vorhin gesagt, es geht Gott nicht darum, um das Wunder, sondern es geht ihm darum, zu helfen. Und wenn er ein augenscheinliches Wunder tut, dann geht es ihm darum, dass Menschen ihn finden. Wir wollen ihn darum bitten, dass wir seine Hilfe erfahren, ganz besonders. Und wenn es nötig ist, auch ein Wunder. Amen.